Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. So klang es, als Jan Böhmermann gestern im Fernsehen aufzählte, welche Pfründe Kaiser Wilhelm II. Außer Landes schaffte, als er abdanken musste.
Über 50 Eisenbahnwaggons, voll mit wertvollem Kaiserzeug hat er mitgenommen. Gold und Purpur, Sachen, die er aus den Kolonien geklaut hat, Elfenbein, Schrumpfköpfe, Flatscreens, die Sneakersammlung, die Switch, die Playstation, ein Wagen voller DVDs, die gab es damals noch, ein Waggon voller kleiner Shampoofläschchen aus dem Hotel, die er geklaut hat, seine 5000 Lieblingspickelhauben und ein ganzer Tankwaggon voll mit Bartwichse, hat er alles mitgenommen.
Noch viel mehr regt sich der Satiriker über den Nachfahren dieses Kaisers auf, der Entschädigung verlangt von einem Land, das ganz anderen Menschen eine Entschädigung schuldet. Wir sprechen gleich über die typisch böhmermannsche Manier, Politik und Satire sehr populär in eins zu rühren. Herzlich willkommen nochmal im Kompressor. Für seine Varoufakis-Satire bekam er den Grimme-Preis. Seine Erdogan-Schmähkritik wurde zur Staatsangelegenheit. Zuletzt hatte er sich die Österreicher vorgenommen und gestern hat Jan Böhmermann dann wieder zugeschlagen. In der neuen Folge seiner Sendung Neo Magazin Royal nahm er sich deutsche Kolonialgeschichte vor. Aufhänger, die Forderung eines Sprosses der Familie der Hohenzollern auf Entschädigung. Den Zusammenhang zwischen den Forderungen von Prinz Georg Friedrich von Hohenzollern und den Herero, den Opfern deutscher Kolonialpolitik, moderierte Jan Böhmermann gestern so an.
Der erste Völkermord Deutschlands an den Herero, das war unser erster Völkermord, noch unter dem Kaiser. Alle wollen entschädigt werden. Die Liste ist unglaublich lang. Und die deutsche Haltung ist meistens von offiziellen Stellen, interessant, ja, ist alles wirklich sehr schrecklich. Oh, ist schrecklich. Können wir nachvollziehen, aber ihr kriegt natürlich gar nichts. Also ihr nicht, ihr Opfer Deutschlands. Aber ein Mann, der gibt nicht auf. Der will entschädigt werden. Gut, der ist jetzt nicht direkt ein Opfer, aber trotzdem. Er will Entschädigung von Deutschland und geht deshalb dahin, wo es wehtut. Denn er hat
Eier aus Stahl.
Für Jan Böhmermann Anlass für den Hashtag Prinz Dumm und eine groß angelegte Abrechnung über 30 Minuten lang, inklusive dem Aufruf an Juristen, den Prinzen auch rechtlich auszubremsen und andererseits und vor allem auch Anlass auf den Genozid der Deutschen an den Herero in Namibia aufmerksam zu machen. Auf sehr publikumsweise, sehr populäre Weise. Janis Schakarian ist Innovationsexperte bei Funk, dem Content-Netzwerk für Jugendthemen von ARD und ZDF. Ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Ja, da teilt er massiv aus gegen den Prinz Georg Friedrich von Preußen. Gerade so, als würde er sich wünschen, verklagt zu werden. Der Hashtag Dummprinz spricht ja schon für sich. Jetzt wird der Genozid an den Hereros ja in Historikerkreisen seit Jahren diskutiert. Aber hätten Sie dieses Thema jetzt bei Jan Böhmermann erwartet?
Naja, also genau das Thema jetzt vielleicht nicht, weil ich ehrlich sein muss, also der Völkermord an den Herero hat zum Beispiel jetzt bei mir im Geschichtsunterricht, glaube ich, auch nicht so die entscheidende Rolle gespielt. Also das ist jetzt nichts, über das man außerhalb von Historikerkreisen irgendwie in der Bevölkerung schon die ganze Zeit diskutiert hat. Und das ist so ein bisschen, sind so Themen, die sich Jan Böhmermann natürlich gerne für sowas sucht. So Dinge, die einfach noch nicht in der Diskussion sind und wo er auch weiß, dieses Thema kann ich jetzt setzen, wenn ich das einmal in so einer langen Strecke aufbereite, auf den Punkt bringe und sehr pointiert irgendwie auch zuspitze, um dann irgendwie zu sagen, so, jetzt lass uns darüber mal reden und darüber mal diskutieren. Und da passt natürlich der Völkermord an den Herero irgendwie ganz gut rein in dieses Spektrum.
Das ist ehrenwert, so ein Thema zu setzen und das geschieht dann ja auch tatsächlich, sonst würden wir hier nicht miteinander sprechen. Aber warum braucht es offenbar immer diese persönlichen Beleidigungen?
Also viel damit zu tun hat auch, dass das Format natürlich sehr mit so einer Zuspitzung auf eine Person arbeitet. Ne? In dem Fall der Prinz von Hohenzollern, den man dann sehr eindeutig ausmachen kann quasi als den Schuldigen. Den spricht er ja auch die ganze Zeit direkt an. Und dann scheint hier noch so eine zweite Ebene mit reinzuspielen. Er scheint ja den Prinzen fast dazu auffordern zu wollen, ihn doch bitte anzuklagen. Ja. Also einerseits, indem er die Gutachten veröffentlicht, wo er sagt, bis jetzt sind die Anwälte immer dagegen vorgegangen. Mal gucken, ob sie es jetzt hier auch tun. Und er bewegt sich auch die ganze Zeit so an der Grenze zur Beleidigung. Ich bin jetzt auch kein Jurist, ich bin mir aber nicht sicher, ob er es nicht sogar in dem Beitrag immer schafft, gerade an der Beleidigung vorbeizuschrammen, indem er sagt, naja, der Hashtag ist ja nur Prinz dumm. Ich habe nie gesagt, dass er dumm ist, sondern das ist der Hashtag für die ganze Sendung. Da hat er sicher auch ein paar juristische Spitzfindigkeiten, aber diese Zuspitzung auf eine Person als quasi der Antagonist und der Bösewicht, das funktioniert hier natürlich sehr, sehr gut.
Sie haben gerade schon erzählt, bei Ihnen im Geschichtsunterricht hat der Genozid an den Herero zum Beispiel nicht stattgefunden. Trotzdem nochmal die Frage, das ist eine Satire-Sendung, die will unterhalten. Ersetzt Jan Böhmermann die Auseinandersetzung mit Politik durch diese Art Sendung oder wirkt er eher wie eine Einstiegsdroge, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
Er wirkt, glaube ich, eher wie eine Einstiegsdroge. Also man sieht ja auch, er ersetzt nicht Journalismus, sondern in dem Stück stützt er sich immer wieder auf Journalismus. Also es ist ja nicht so, als hätte vorher niemand über dieses Thema berichtet, sondern er zeigt auch Ausschnitte aus Dokus der ARD und des ZDF oder verschiedene Zeitungsausschnitte. Aber er fasst es eben nochmal zusammen und bietet ja dann auch Möglichkeiten, sich weiter zu informieren. Und umgekehrt passiert natürlich jetzt genau das. Es ist in der öffentlichen Debatte. Wir sprechen darüber, aber auch zahlreiche Zeitungen haben jetzt heute irgendwie darüber geschrieben und berichten über das Thema. Das heißt, jetzt fängt der Journalismus quasi an im Nachgang.
Interessant auch, wie er gestern die Perspektive der Opfer, also der Herero, selbst zum Thema gemacht hat. Und zwar in Gestalt des Herero-Vertreters Israel Kanatike. Wir hören mal.
Ich finde es gut, dass du, Prinz Georg Friedrich, jetzt eine Entschädigung von Deutschland verlangst. Wir fordern nämlich auch Entschädigung. Aber mit uns will Deutschland irgendwie nicht verhandeln. Mit Ihnen schon. Gut, bei Ihnen geht es um jede Menge Geld. Ich fände für erstes schon eine Entschuldigung für den Völkermord angemessen. Und dass Deutschland allgemein meine Vorfahren zurückgibt, Prinz Georg Friedrich, danke, du öffnest Türen. Wirst du entschädigt, dann musst du das Erstrecht für die Herero gelten. Danke, dass du mit uns für Gerechtigkeit kämpfst. Schau doch mal auf hohenzollern.lol.
Ist das jetzt noch Satire, ist das Journalismus oder ist das einfach nur noch purer Aktivismus?
Naja, also er endet ja dieses ganze Stück und auch sonst, und das ist auch ein Teil des Erfolges damit, dass ich das Gefühl habe als Zuschauer, ich kann jetzt selber auch was tun. Also ich kann jetzt auf die Internetseite gehen, wo diese ganzen Gutachten sind. Wenn ich Jurastudent bin, kann ich mir das irgendwie als Seminararbeit vornehmen, irgendwie die juristischen Spitzfindigkeiten auseinanderzunehmen. Und es ist natürlich auch klassische und gut gemachte Satire, tritt immer nach oben und nicht nach unten. Und dann hier den Herero eine Stimme zu geben, ist eben genau das, irgendwie das mit aufzunehmen. Und natürlich ist es am Ende nochmal ein so satirischer Kniff, dass er sich hier bedankt, dass der Prinz quasi vorgeht und für Entschädigung kämpft.
Yannis Shakarian ist Innovationsexperte beim Content-Netzwerk Funk. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Erinnern Sie sich an dieses Foto von Robert Capper, das ihn wahrscheinlich weltberühmt machte? Zu sehen das schmerzverzerrte Gesicht eines sterbenden Soldaten im spanischen Bürgerkrieg. Vielleicht kann dieses zur Ikone gewordene Foto als erstes Beispiel der Protestfotografie gelesen werden, der Antikriegsfotografie. Was genau zeichnet diese Bilder sonst aus? Wie werden sie zu Ikonen? Und wie hat sich Protestfotografie mit den modernen Medien, mit Smartphones, Twitter, Instagram und Co. verändert? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich eine Tagung, die derzeit an der Berliner TU stattfindet. Hashtags, Tweets, Protests, die soziale Bewegung im digitalen Zeitalter heißt sie. Und Katrin Fahlenbrach, Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation in Hamburg, nimmt an dieser Tagung teil. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Fahlenbrach.
Ja, guten Tag.
Warum sind überhaupt Bilder so essentiell wichtig für Protestbewegungen?
Ja, Bilder sind tatsächlich ganz wichtig für Protestbewegungen, weil sie die meist nur sehr schwer greifbaren Konflikte, Krisen und Themen, aber auch Ziele von Protestbewegungen sinnlich fassbar machen. Also es sind letztlich Bilder, an denen wir diese Themen, wie zum Beispiel jetzt aktuell bei der Fridays for Future Bewegung, den Klimawandel greifen können und fassen können.
Haben Sie möglicherweise doch noch mal 2, 3 Beispiele, damit wir uns das alles in unser kollektives Gedächtnis rufen können?
Ja, also ein ganz frühes Beispiel wären die Bilder von 68. Also wenn Sie an das Bild des toten Benno Ohnesorg etwa denken oder die Bilder von der Kommune 1 oder jünger zurückliegend das Bild von dem Tankman, von dem Mann, von dem einzelnen Mann, der auf dem Tiananmen-Platz gegen die anrollenden Panzer des chinesischen Regimes protestiert hat und sich denen entgegengestellt hat. Das wären solche Bilder, die, denke ich, schon ins kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind und die ein öffentliches Bewusstsein geschaffen haben für politische Probleme, für soziale Probleme.
Wie sind denn, sagen wir, vor 20 oder 30 Jahren solche ikonografischen Protestbilder entstanden und wie heute?
Ja, also vor 20, 30 Jahren waren es eben tatsächlich noch die Bilder der Presse in erster Linie und auch die Dynamiken der klassischen Massenmedien, die dazu geführt haben, dass bestimmte Bilder Eingang gefunden haben, auch in ein öffentliches Bewusstsein, also auch Bilder von Protesten. Das heißt, es waren einzelne Pressebilder, wie etwa das Bild von dem Tankman, das eben auch von einem Pressejournalisten der Associated Press gemacht wurde, die dann sozusagen immer wieder durch andere Massenmedien reproduziert worden sind, die dann aber auch weiteren Eingang gefunden haben in das kollektive Bildgedächtnis, indem sie in der Werbung oder im Adbusting oder im Internet immer wieder reproduziert worden sind.
Und wie würden Sie sagen, sieht das heute aus? Die Ikonografie selbst hat sich wahrscheinlich nicht gewandelt. Also das, was ein Bild stark macht, könnte ich mir vorstellen, ist geblieben, aber die Verbreitungswege sind ganz andere, oder?
Das ist genau der Punkt und der ist auch sehr spannend, weil tatsächlich sind es nach wie vor, so meine Beobachtung, immer noch die Bilder von professionellen Pressefotografen, die herausragen, in der Tat, die also herausragen aus der Masse der Bilder. Gleichzeitig haben sich aber genau die Verbreitungswege ganz entscheidend verändert, und zwar indem es zum Beispiel Pressefotografen sind, die über Facebook, über Twitter erstmal ein Bild publik machen und dann wird es in kürzester Zeit von anderen Userinnen und Usern aufgegriffen und auch natürlich von anderen Journalistinnen und Journalisten, verbreitet sich so in kürzester Zeit über die Medien, und zwar erstmal über die Online-Medien. Und interessanterweise wird es da relativ schnell als Medien oder heute müsste man vielleicht passender sagen, als Netzikone kanonisiert, wenn es eben die gehörige Symbolkraft mit sich bringt, wird dann adaptiert von einer breiten Menge von anderen Netzuserinnen und Usern, die es dann bearbeiten, die Collagen erstellen und so weiter.
Aber das ist ja eine hochinteressante Beobachtung. Also das heißt, das Grundmaterial, das kommt aber in den allermeisten Fällen wirklich von Profis. Ich hätte ja jetzt eben auch geglaubt, dass die Unmittelbarkeit die Professionalität schlägt. Aber was ist es denn genau, was diese professionellen Bilder über die der Laien hervorhebt?
Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Pressefotografen eben doch die Erfahrung haben, im richtigen Moment, also auf den Auslöser zu drücken, die Bilder so zu komponieren, dass sie eben auch symbolfähig sind.
Frau Fahlenbrach, aus der jüngsten Zeit fallen mir vor allen Dingen Fotografien von Greta Thunberg ein. Also diese berühmt gewordene Fotografie, wie sie da vor ziemlich genau einem Jahr alleine mit ihrem Schild vor der schwedischen Schule sitzt und man sich im besten Willen nicht vorstellen kann, dass innerhalb eines Jahres eine solche Massenbewegung aus Fridays for Future geworden ist. Täuscht der Eindruck? Ist es zufällig eben wirklich auch dieser Personenkult, kann man ja fast sagen, der sich um Greta Thunberg gerade auftut? Oder ist es auch wirklich diese Sehnsucht nach so Einzelporträts, die im Moment im Schwange ist?
Das würde ich unbedingt auch so sehen. Also ich denke, dass es gerade angesichts der zunehmenden Multiplikation und Verbreitung von Bildern durch die sozialen Netzwerke, dass die Sehnsucht nach solchen Einzelbildern und gerade wenn sie eben auch Einzelpersönlichkeiten hervorheben, nochmal gesteigert ist im Vergleich zu dem klassischen Zeitalter der Massenmedien. Und gerade bei der Klimabewegung ist es eben so, dass wir es hier mit ausgesprochen komplexen Ursachen, aber auch Lösungsvorschlägen zu tun haben. Da sind es dann vor allen Dingen die Bilder von Greta Thunberg oder Julia Neugebauer, die hier besonders wirken in der Öffentlichkeit und bezeichnenderweise eben nicht nur in der klassisch massenmedialen Öffentlichkeit, sondern eben auch in der Öffentlichkeit des Netzes.
Eine Frage habe ich noch, Frau Fallenbrach. Sind solche Fotos, solche Bilder eigentlich traditionell immer gut für eine Bewegung? Oder kann man durchaus auch sagen, es gab Fälle, da haben sie einer Bewegung vielleicht sogar geschadet? Oder sie haben die Bewegung möglicherweise auch geschwächt, weil sie diese Bewegung zu sehr auf sie gesetzt hat?
Naja, also neben den Vorteilen, die diese Bilder natürlich erstmal für die allgemeine Sichtbarmachung einer Bewegung haben, haben sie natürlich immer auch das Problem, dass sie selektiv fokussieren, eben zum Beispiel auf einzelne Persönlichkeiten und auf einzelne Themen. Das führt natürlich dazu, dass die, sag ich mal, differenzierte Auseinandersetzung mit den Hintergründen in der breiten Öffentlichkeit meistens eher reduziert wird, was weniger im Sinne der meisten Aktivistinnen und Aktivisten ist. Tatsächlich Schaden würde ich jetzt eher nicht sagen. Also ich muss jetzt mal zurückgehen in die 68er-Bewegung. Da gab es ja auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung. Da kann man tatsächlich sagen, dass hier auch durch die massenmediale Berichterstattung Einfluss genommen wurde auf die Art und Weise, wie sich die Bewegung dann auch weiter entfaltet hat.
Sagt Katrin Fahlenbrach, Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation in Hamburg. Sie hat uns ein paar Einblicke gegeben in die Tagung, die gerade an der Berliner Technischen Universität stattfindet, zum Thema Hashtags, Tweets, Protests über die Dynamiken der sozialen Bewegung im digitalen Zeitalter. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Fallenbrach.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für das Gespräch meinerseits.
Haben Sie über all den Jubiläumsfeierlichkeiten auch schon über ein Stück Mauer als Musikinstrument gehört? Der Berliner Musiker Günther Schickert, der hat's vorgemacht und Paul Paulun stellt dieses ungewöhnliche Soundexperiment vor, das gerade auch als Tonträger erschienen ist.
Wer im Sommer 1990 im Zentrum Berlins am Checkpoint Charlie spazieren ging, war wahrscheinlich irritiert von den Klängen, die dort manchmal in der Luft lagen.
Was sie von Weitem schon hören konnten, das brüllte, das schrie, das jammerte, das vibrierte. Und dann, das ist ja ein Stück Mauer.
Der Bildhauer Peter Unsicker hatte 3 Jahre vor dem Fall der Mauer gleich neben dem bekannten Grenzübergang die Wall Street Gallery eröffnet. Nur 5 Meter waren es von seiner Haustür bis zu der in Beton gegossenen Staatsgrenze. Das Ende der eigenen Welt permanent vor Augen zu haben, war einerseits reizvoll, auch für Unsickers künstlerische Arbeit, aber auf Dauer auch etwas trostlos.
Für mich verbindet sich der Klang immer mit der Geschichte von unterbrochener Kommunikation, angestauter Kommunikation und natürlich auch der menschlichen Qual. Bei jedem Klang hatte man eben auch den Eindruck, es ist eine Erlösung. Es ist ein Instrument des Erlösens. Und es war es für uns auf jeden Fall. Die neue Freiheit des Gesamtberlins, die war ja gerade mal so im Aufblühen.
Neugier gab es nach dem Mauerfall auf beiden Seiten und auch viel zu entdecken. Bei einem Erkundungsgang am Potsdamer Platz fielen Unsicker und dem Musiker Günther Schickert einige dort abgestellte Mauersegmente auf. Das einst im Innern verborgene Stahlgerippe war vom Gehämmer der Mauerspechte freigelegt worden.
Da standen schon diese ganzen halbfertigen Mauerhafen, sag ich mal. Ja. Das war ja nur eine Frage des Erkennens. Was ist das, was bedeutet das und wie funktioniert das?
Die Stahlrippen ließen sich mit Holzstöcken zum Klingen bringen. Man konnte aber auch Klaviersaiten zwischen ihnen und dem Betonsockel befestigen, die dann mit einem Plektrum oder Besen angeschlagen wurden. Thank you. Nur wie transportiert man so einen Mauerkoloss? Unsicker erinnerte sich an die Männer vom Wachregiment Felix Dzerzhinski, die die Mauer vor seiner Galerie abgebaut hatten. Dabei ließen sie auch gleich ihre Telefonnummer da mit der Ansage:
Wenn ihr Hilfe braucht, ruft an. Wir riefen da an und eine halbe Stunde später waren die mit dem LKW-Kranwagen, haben es aufgeladen. Wir sagten: Nur bitte hier vor die Tür.
Vor der Galerie baute Günther Schickert die Mauerstücke zu Harfen um, deren Klänge von Gitarrenverstärkern auf die richtige Lautstärke gebracht wurden. Die Mauerharfen wurden zur zentralen Installation eines 40-tägigen Festivals, das Unsicker mit vielen Künstlern auf dem Mauerstreifen organisierte. Es gab dort Performances, Theater, Malerei und jede Menge Gespräche.
Es war eine große Hoffnung im Westen wie im Osten. Und die kreative Szene, die sich wiederfand, die verschmolz. Und zwar gerade in diesen 40 Tagen Revitalisierung des Todesstreifens. Danach kam die Spekulation und danach kam die neue Spaltung, die Unterbrechung der Kommunikation.
Das Zentrum der neuen Spaltung lag nur wenige Meter entfernt von der Galerie.
Als dann die Treuhand da vorne öffnete, da wandelte sich wirklich die Zimmerstraße von einem Tag auf den anderen. Das Publikum war plötzlich mit Aktentasche, Krawatte, zwei Reiher huschten da in der Geschwindigkeit, war plötzlich Summ, Summ, Summ. Das war eben die Optik dann des Spekulantendaseins.
Mittlerweile ist die Mauer länger weg, als sie gestanden hat. Und doch verfestigt sich die Spaltung zwischen Ost und West seit Jahren. Spekulation und Politik bringen wohl Wohnungskrisen zustande, nicht aber einen poetischen Abriss.
Die Geschichte der Mauerharfe erzählt für den Kompressor von Paul Paulun.
Das Lesen der anderen.
Und wir hören unsere Rubrik Das Lesen der anderen. Und wir stellen Ihnen hier heute die neue Ausgabe des Magazins der Süddeutschen Zeitung vor. Lara Fritsche ist stellvertretende Chefredakteurin. Schönen guten Tag nach München.
Hallo, guten Tag.
Seit fast 30 Jahren erscheint immer Mitte November Ihre Ausgabe zum Schwerpunktthema Kunst. Diesmal mit dem italienischen Künstler Maurizio Cattelan als Coverboy. Der hat dieses Heft auch maßgeblich gestaltet. Zuletzt hörte man diesen Namen, als sein Werk America aus dem englischen Blenheim Palace gestohlen wurde. America, dahinter verbirgt sich ja ein Klo aus 18-karätigem Gold, das ungefähr 4 Millionen Dollar wert ist. Das Guggenheim Museum hatte das auch schon mal sehr symbolträchtig an Donald Trump ausleihen wollen. Nun gilt Cattelan als einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart, aber auch als sehr medienscheu. Und dieses einleitende Interview mit ihm, das konnte auch nur via E-Mail geführt werden. Warum so kompliziert? Was hat der als Grund angegeben?
Also dieses Interview genau tatsächlich, das wurde über viele Monate dann per E-Mail geführt mit ihm. Da hatte er drauf bestanden und wir haben ihm das dann eingeräumt, weil wir dachten, gut, Künstler eben, wir wollen ja trotzdem was über seine Arbeit erfahren. Und sein Grund war, dass er sagt, er kann nicht so schnell ernsthaft antworten. Also das Erste, was immer so aus ihm rauskäme auf eine Frage, sei irgendwie Quatsch oder was Flapsiges oder was Unernstes. Und die guten Antworten, über die er nachdenkt und die das Ende, das Ergebnis von so einem Nachdenken sind, die will er dann eben per E-Mail mitteilen. Dem Interview merkt man das an, das hat gut geklappt und man erfährt auch wirklich viel von ihm. Eben nicht nur die schnelle Antwort, sondern immer sehr gute Antworten.
Finde ich auch. Da wird auch darüber gesprochen, über seinen Rückzug aus der Kunst. Er hat ja vor einigen Jahren mal, ich glaube 2 Jahre lang, wirklich gar nichts mit der Kunstwelt zu tun haben wollen. Mhm. Was passierte dann? Wie reagierte diese besagte Kunstwelt und wie reagierte der Markt?
Also eher beleidigt. Man warf ihm dann vor, das sei strategisch und so. Und er spricht aber oder schreibt dann eben auch in diesem Interview mit dem Kollegen Tobias Haberl darüber, dass er tatsächlich sich für sich zurückziehen musste. Also er weist das zurück, dass das irgendwie ein PR-Stunt oder ein Gag war oder um die Preise hochzutreiben. Das habe übrigens sowieso nicht funktioniert, sondern man müsse eher präsent sein, um den Preis zu halten. So war offenbar seine Erfahrung. Aber er sagt auch, das war wie man so schön sagt, in Deutschland alternativlos. Das brauchte er, diese Zeit. Und da spricht er auch sehr offen drüber. Das ist wirklich interessant.
Nun zeigt er eben viel von seiner Kunst und hat auch extra Kunst für diese Ausgabe geschaffen. Er selbst sagt, er habe dieses SZ-Magazin eher wie so ein Skizzenbuch genutzt. Klingt erstmal so ein bisschen nach kleinen, nebensächlichen Kritzeleien. Tatsächlich sind da sehr, sehr plakative Arbeiten entstanden. Welche gefällt Ihnen besonders?
Es gibt recht weit vorne ein Bild. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte, was wir abdrucken. Da schaut so eine Pappfigur von Emmanuel Macron aus einer Waschmaschine raus. So mit diesem üblichen Macron-Lächeln, so kurz vor dem Merkel-Kuss, wie er dann immer so schaut. Mhm. Und dann eben aus dieser Waschmaschine. Das finde ich ganz hervorragend. Das
hat der Saubermann.
Auch hier. Ja, so ein bisschen, genau. Das hat er gestern vorgestellt hier in München im Museum, im Lehnbachhaus, diese Bilder gezeigt und war dann auch den Abend über dort anwesend. Also es stimmte schon, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, er ist schon schüchtern, das merkte man auch so an dem Abend, aber natürlich ein ganz interessanter Mann.
Jetzt sind aber auch Arbeiten dabei, die stark provozieren, also das Foto einer Brille etwa, hinter der zwei echte herausoperierte Augäpfel liegen, jedenfalls sieht es so aus, ein schwer auszuhaltender Anblick. Haben Sie eigentlich bei einem seiner Werke länger überlegen müssen, ob Sie das alles auch so drucken wollen?
Nee, also alles, was hier drin ist, da gab es dann überhaupt gar keine Debatte, zumal man ja auch sagen muss, diese Edition 46, die ist ja häufiger mal provokant und macht aber auch nur deshalb Sinn, so sehe ich das, wenn man einem Künstler oder einer Künstlerin dann auch den Raum gibt. Und das wäre wirklich das Allerletzte, wenn man da jetzt anfangen würde, rumzumäkeln an dem, was die Leute sich vorstellen und was sie entwickeln für uns. Da sind wir ja total dankbar.
Die aktuelle Edition 46, das SZ-Kunst-Spezialmagazin von und mit Maurizio Cattelan, liegt heute der Zeitung bei. Lara Fritsche ist die stellvertretende Chefredakteurin des Magazins. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss.